Herzlich willkommen zu Rethinking Resilience, dein Podcast für Resilienz in Theorie und Praxis von und mit Sebastian Mauritz und Ruben Langwarer. Heute geht es um das Thema emotionale Resilienz, Verachtung in Teams. Und ich freue mich, lieber Ruben, über deine vielfältigen Ansichten zu diesem Thema. Mein Name ist Sebastian Mauritz und los geht's in das Thema Rethinking Resilience. Hallo Ruben.
Hallo lieber Sebastian. Ja, das Thema Verachtung haben wir heute mitgebracht. Ne, das klingt schon so krass, ne? Verachtung.
Ja, da ist acht drin. Ja. Aber das ist, sonst wäre es ja Verneunung. Das wäre ja auch nicht so sinnvoll.
Ja, das ist schon ein spannendes Thema. Das Thema Verachtung, das kommt immer wieder auf. Ich weiß nicht, ob du es dann auch immer wieder erlebst. Ich denke schon in deinen Resilienztrainings. Ne, weil wir machen ja auch andauernd Abfragen. Was sind denn so ihre größten Stressoren dann im Team? Was ist das, ja, was am meisten Stress erzeugt? Und da ist halt immer wieder dieses Thema mangelnde Wertschätzung. Ja, also es ist immer wieder so, kommt dieser Spruch rein von Jean-Paul Sartre, die Hölle, das sind die anderen. Ja, wo Menschen, andere Menschen der größte Schutzfaktor sind, kann er auch manchmal der größte Risikofaktor sein. Und die triggern mich, die stören mich, will ich nicht, brauche ich nicht. Wieso muss ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten? Wie kann man auch nur so unwertschätzend sein, so unzuverlässig sein und so weiter? Wenn ich der wäre, wäre ich lieber ich und so weiter. Das Thema Verachtung da wirklich sehr, sehr spannend, worauf es auch wirklich zu achten gilt im Kontext, auch im Führungskontext. Weil Verachtung eine Emotion ist, die mir vorher sagt, wie geht's denn meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Team? Sind die eher, entfernen die sich immer weiter? Vor allen Dingen emotional, ne, das Thema innere Kündigung, Silent Quitting und so weiter, hat ganz viel genau mit dieser Thematik zu tun. Leidet mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin an einer zwischenmenschlichen Erkältung? Und da ist die ganz große Frage, wie kriege ich es wieder in die zwischenmenschliche Wärme? Und darüber würde ich gerne mit dir heute sprechen, genau über dieses Thema der Verachtung, weil es so wichtig ist. Und da auch mal wirklich ein paar Studien teilen zu dieser Thematik, weil es echt mächtig ist. Und unser Ziel bei der emotionalen Resilienz ist ja immer, wie können wir es nutzbar machen? Also wenn ich eine Verachtung spüre, was mache ich jetzt damit? Und wozu ist sie jetzt für mich da? Und so weiter und so fort. Jetzt aber mal ganz kurz die Frage, oh, du willst was sagen,
Sebastian? Ja, danke. Gerne. Also das Thema Verachtung ist ja etwas, was gerade, wenn man auf Bühnen steht, sei es jetzt im Seminar oder sei es bei Vorträgen, das kennst du, das kenne ich, wo es immer Menschen gibt, die einen doof finden. Ja. Und da weiß ich noch, in so zu den Anfängen meiner Speaker-Karriere vor so knapp 20 Jahren, da dachte ich immer, oh, die müssen mich alle mögen, die müssen mich alle gerne haben. Und dann habe ich zum Glück irgendwann bei Michael Bohne, war das, mal ein Selbstwerttraining gemacht. Mhm. Und was mich heute interessiert, ist dieser Zusammenhang zwischen Selbstwert und Verachtung. Und ein Kernsatz, den er mir damals angeboten hatte, also das Prinzip von diesem Selbstwerttraining ist so, man fragt nach den Selbstwerträubern. Da gibt es ein bestimmtes Schema, nach dem man da vorgibt. Und dann ja entemotionalisiert man die. Man nimmt denen so ein bisschen die Kraft und installiert sogenannte Kraftsätze oder Sätze, die eher Ressourcen stärken. Und der Satz, der mich damals sehr befreit hat, muss man sagen, war, ich erlaube es anderen, mich doof zu finden. Mhm. Also das doof kann man auch mit einem anderen Kraftwort noch ersetzen. Das wäre malediktologisch, also im Sinne von Nutzung von Schimpfwörtern zur Emotionsregulation, sehr hilfreich. Da sind die Beiträge von Michael Bohne, aber auch der Dozent, der das bei ihm macht, Olaf Walter, auch Teil des Resilienzkongresses 2024, ist da sehr gut drin, mit Schimpfwörtern, mit Kraftausdrücken entsprechend da zu agieren. Auf jeden Fall hat dieser Satz bei mir bewirkt, dass er dann auch sagte, naja, also es finden einen immer ein paar Leute doof. Das kann man auch gar nicht anders machen. Wenn einen alle gut finden, dann macht man was falsch. Wenn einen alle doof finden, dann macht man auch was falsch. Es muss immer auch ein bisschen in Anführungsstrichen Polarität sein. Das war wie früher bei Mediamarkt und Saturn. Die wenigsten wussten, dass das ein Konzern war. Und die haben sich ja dann gegenseitig auch. Dann gab es die, die gerne zu Mediamarkt gegangen sind, die, die gerne zu Saturn gegangen sind. Und so ein bisschen Polarisierung ist halt gut. Und Michael sagte dann so einen Satz, sagte, wenn du authentisch und kongruent bist, dann finden dich die richtigen Leute gut. Die dich nicht gut finden, die finden dich halt nicht gut für was auch immer für einen Grund. Aber sie finden eigentlich auch nicht dich nicht gut, sondern nur dein Konzept in ihnen, in ihrem inneren Raum. Und da dürfen sie dich, und das war für mich so der Kernsatz, der mich dann auch bei Verachtung noch neugieriger gemacht hat, da dürfen sie dich auch ein bisschen herabwürdigen, auch auf dich runterschauen, weil ihnen das in ihrem inneren Raum hilft, mit dir besser umzugehen. Mhm. Und dann war ich bei einem ehemaligen Arbeitgeber bei dir, Dirk Allert, und da haben wir auch über Verachtung gesprochen, über den einseitig angepressten Mundwinkel mit Augenrollen und dieses gestische, sozusagen dieses, naja, ne, der. Und das fand ich ganz interessant, so in der Gesamtdynamik. Mir einfach, dass mir das sagt, wenn ich das bei jemandem sehe in Bezug auf das, was ich tue oder das, was ich sage oder wie auch immer, dass diese Person mich dann, ich habe es, oder Dirk hat es damals als Skepsis beschrieben in der milden Form, oder halt herabwürdigt, verachtet in der intensiven Form. Hat dazu auch Studien gebracht, zu denen du ja auch gleich noch was sagen wirst. Und das fand ich für mich erstmal gut. Und der Grund, warum wir uns heute ja auf das Thema Teams geeinigt haben, ist, weil wir ja immer wieder in Teams arbeiten. Also man kann ja das sozusagen in einer Partnerschaft, die funktioniert gut, wenn man ein Zweierteam ist. Eine Familie kann man als Team sehen. Aber auch jede Form von Beziehungsgestaltung kann man immer auch unter so einem Teamgedanken sehen. Und da wir ja auch ein großes Fachpublikum haben in dem Podcast, geht es ja auch ein Stück weit darum zu sagen, okay, was kann ich Führungskräften anbieten? Darum soll es heute gehen. Und ich freue mich sehr, dass du dieses Thema so intensiv auch in deinem Konzept der emotionalen Resilienz aufbereitet hast. Und deswegen jetzt die Bitte an dich, mal uns ja mit Verachtung in einen funktional wertschätzenden Kontakt zu bringen.
Ja, wunderbar. Und du hast jetzt gerade schon so eine spannende Sache gesagt. Sebastian, da will ich jetzt direkt mal drauf eingehen, weil es gibt ja auch die Unterscheidung jetzt. Ich spüre einer anderen Person gegenüber Verachtung und ich werde verachtet. Und der Glaubenssatz, den du da für dich neu etabliert hast, ich finde, also es ist okay, wenn andere mich doof finden, da empfange ich ja Verachtung von anderen Menschen. Und das ist wirklich total spannend. Das ist, fühlt sich krass an für uns Menschen, weil Verachtung ist eine sehr soziale Emotion, ne? Und ich werde von anderen, also andere blicken auf mich herab, ja, also erniedrigen mich, machen mich kleiner und so weiter und so fort. Auch entsprechend vielleicht, wenn ich darauf eingehe, meinen Selbstwert dann kleiner, und das fühlt sich für uns ganz, ganz stark an. Ne? Und manchmal ist dann auch dieses Thema Verachtung, geht dann bis zum Ausschluss aus einer Gruppe. Ja, und dann wird es ganz gefährlich. Ne? Dieses Thema soziale Isolation, Einsamkeit. Manfred Spitzer hat dazu ein ganzes Buch geschrieben, ne, wo er mehrere Prämissen drinnen hat, ne, Einsamkeit, soziale Isolation und so weiter als größter Killer da draußen, also noch mehr als Bluthochdruck, Luftverschmutzung, Rauchen und so weiter und so fort. Riesengroße angelegte Studie mit über 308.000 Probanden, also beziehungsweise war eine Meta-Analyse. Also unser Überlebens- beziehungsweise unser Sterberisiko steigt um 50%, wenn wir uns einsam fühlen, sozial isoliert sind und so weiter und so fort. Und das Gefühl haben, wir haben nicht wirklich gute zwischenmenschliche Interaktionen. Dann war noch eine Prämisse, Einsamkeit oder dieser soziale Ausschluss, das tut weh. Tatsächlich geht unsere Schmerznetzwerke im Hirn gehen dann an. Wenn wir ausgeschlossen werden, also wenn wir jetzt, da gibt es unterschiedliche Experimente, unter anderem von Naomi Eisenberger durchgeführt, ne, wo es genau darum ging, dass die Probanden ein Spiel gespielt haben, und dann ging es darum, dass die Probanden selber systematisch ausgeschlossen wurden aus diesem Spiel, und dann wurde die Hirnaktivität gemessen. gezeigt. Ja, alles klar, die Schmerzmatrix haben sie es da genannt oder Schmerznetzwerke, wie man es nennen möchte, die springen da an. Ne? Deswegen wird auch genau diese Thematik auch gerne mit Paracetamol behandelt, was ich auch echt ja, spannend finde. Ne? Es ist ja nicht so wirklich dann an der Wurzel, weil es geht ja darum, wieder positive Beziehungen, wieder diese zwischenmenschliche Wärme dann zu spüren, weil bei Einsamkeit geht es nicht um die Quantität der Beziehung unbedingt, sondern eher auch um das Thema der Qualität der Beziehungen. Und ne, ich kann mit jemandem zusammenwohnen, du hast gerade gesagt, Paare sind auch ein Team. Ich kann mich trotzdem einsam fühlen, sozial isoliert fühlen, wenn entsprechend diese Mauer da ist. Und das ist genau das, was Verachtung macht. Ich zeige dem anderen ja die kalte Schulter, ich baue eine Mauer auf. Und deswegen geht es darum, dann entsprechend da wieder eine Brücke zu bauen. Und das Spannende bei Verachtung ist aber, dass es auch, wenn ich spüre einer anderen Person gegenüber, dass es eine Brücke zu mir sein kann. Darauf komme ich gleich. Ich würde erstmal gerne auf diese sozialen Aspekte eingehen von Verachtung. Und du hast gerade auch diesen Satz ja genannt, ist okay, wenn andere mich doof finden. Und da muss ich direkt an dieses schöne Buch denken von, ich kann den Namen nie aussprechen, Ichiro Kishimi, du musst nicht von allen gemocht werden. Hammer tolles Buch. Es geht darum, dass ein junger Mann gehört hat, dass ein Philosoph eine ganz anmaßende Behauptung getätigt hat, und zwar, dass man ganz einfach und sofort ein glückliches Leben führen kann, und dann geht er zu dem hin und will ihn zur Rede stellen und geht dann mit ihnen in Dialog. Und zwar halt in Form eines sokratischen Dialogs, also dass sie ihr Wissen dadurch erlangen, dass sie sich gegenseitig Fragen stellen, in Dialog gehen. Ne, weil Sokrates hat seine Lehren nicht aufgeschrieben, das war Platon. Sokrates hat all seine Lehren im Dialog weitergegeben. Und das Buch Du musst nicht von allen gemocht werden, das behandelt vor allen Dingen die Individualpsychologie nach Alfred Adler. Und Alfred Adler sagt auch, dass alle Probleme, die wir haben, das ist natürlich auch eine gewagte Behauptung, zwischenmenschliche Probleme sind. Ne? Und dass es eigentlich im Leben darum geht, einen Mut zu haben, von anderen nicht gemocht zu werden. Ja, und dass es dann okay ist. Und das hat auch ganz viel dann damit zu tun. Ne? Und da jetzt hier auch das Thema Verachtung mit rein, weil bei Verachtung ist ja das Thema Status da so wichtig. Ne? Ich gehe Verachtung, also oder ich setze mich über jemand anderen und schaue auf diese andere Person hinab. Weil Alfred Adler sagt auch, lebe dein Leben nicht wie auf einer Leiter, wo es darum geht, wer ist höher und wer ist tiefer. Ja, dass du in einen Aufwärtsvergleich gehst oder in einen Abwärtsvergleich, um dich entweder besser oder schlechter zu fühlen. Ne, Aufwärtsvergleich, wie Paul Watzlawick gesagt hat, Anleitung zum Unglücklichsein. Ne, also vergleiche dich mit anderen Menschen und vor allen Dingen Aufwärtsvergleich. Ne, und manche fühlen sich natürlich besser, wenn sie an Abwärtsvergleich dann gehen. Ne, dann entsprechend Status. Du hast jetzt Saturn im Mediamarkt angesprochen. Wir von Saturn. Ja, und wir sind die geilsten von Saturn und die Blöden beim Mediamarkt und so weiter. Dann fühlen wir uns dann irgendwie besser, aber darum geht's nicht, weil da ist immer nur dieser Fokus auf die Schwächen der anderen, ja, und die anderen sind doof und der Fokus wirklich da nur darauf, so was machen denn die anderen? Und jeder weiß zum Beispiel beim Sprinten, wenn du guckst, was machen die anderen, dann verlierst du. Ne? Und deswegen geht's viel mehr darum, sein Leben auf einem Spielfeld zu leben, wo es einfach nur darum geht, voranzugehen. Ja, und einfach nur darum geht, zu schauen, ich gehe meinen nächsten Schritt, und zwar hin zu der Person, die ich wirklich bin und der ich wirklich sein möchte. Weil Alfred Adler hat gesagt, Leben ist Entwicklung. Der Sinn des Lebens besteht darin, zu dem Menschen zu werden, der wir wirklich sind. Und deswegen finde ich das dann auch so spannend, dann Verachtung beispielsweise, wenn es dann um dieses Thema Hierarchie geht, zu vergleichen mit anderen Emotionen, wie beispielsweise Stolz. Ja, Stolz hat auch zwei unterschiedliche Formen. Und eine Form ist wahnsinnig stark verwandt mit Verachtung. Und zwar ist es der anmaßende, hubristische Stolz. Hybris, gottesnah, anmaßend. Ja, Hochmut, einer der 7 Todsünden im Christentum, wenn nicht die schlimmste. Und das ist genau dieses Thema. Ich beschreibe meine Erfolge durch meine Identität, der Mensch, der ich bin. Also ich attribuiere das, was ich heute habe und der Mensch, der ich heute bin, mit allem, was ich daran toll finde, auf meine Identität, sag ich, bin der Geilste, total Tollste, Schönste, was auch immer, wirkt eher selbstverliebt, narzisstisch und so weiter. Und ich erhöhe meinen Status und gucke aber trotzdem auf die anderen hinab. Also kannst du dir wirklich vorstellen, bei hubristischem Stolz, ja, jetzt sieht man meine Hände nicht, aber stellen Sie sich jetzt als Hörerinnen und Hörer vor, ich habe meine Hände so mit den Handinnenflächen nach unten zeigend und die sind auf einem Level. Bei hubristischem Stolz erhöhe ich mich selber und gucke auf den anderen hinab. Ich habe gerade meine linke Hand gehoben und im Vergleich zu der rechten Hand dann gezeigt, ja, dass ich dann auf die rechte Hand runtergucke. Bei Verachtung geht es darum, ja, und ich bin jetzt hier die linke Hand, geht es darum, dass ich den anderen erniedrige und der andere ist jetzt die rechte Hand, also ich mache jetzt die runter. Ich bin weiterhin auf derselben Ebene wie vorher, also habe jetzt nicht wirklich meinen Selbstwert oder meinen Status in dem Sinne erhöht, sondern ich bin höher, einfach nur im Vergleich zum anderen, weil ich den anderen erniedrigt habe und gucke auf den anderen hinab. Ja, aber bei beiden habe ich einen Vergleich. Ja, und was bringt es mir? Das ist dann eine gute Frage. Natürlich kann ich mich von anderen Leuten inspirieren lassen. Wie möchte ich sein, wie möchte ich nicht sein? Aber worum es wirklich dann geht, ne, in unserer Entwicklung als Mensch, ist es, den anderen wegzunehmen, über uns, und das mache ich jetzt mit der rechten Hand über die linke Hand, mein ideales Ich, den Sollzustand meines Selbst, die Person, die ich sein möchte, hinprojiziere und mich dann immer weiter dorthin entwickle. Und darum sollte es dann auch wirklich gehen. Und das ist schon mal so ein erster Vergleich, emotionsdynamisch, was Verachtung angeht. Ja, wie wir diese Emotionen dann betrachten können im sozialen Kontext. Sebastian, du siehst so aus, als möchtest du was dazu sagen.
Ja, ich würde das gerne nochmal aus Sicht des sozialen Panoramas von Lukas Derks nochmal rahmen, weil wenn man jetzt hört, wir erhöhen andere, wir machen andere kleiner oder wir werten andere ab, dann hat man natürlich sprachlich so dieses, naja, erheb dich mal nicht über andere, Hochmut kommt vor dem Fall oder Abwertung oder sozusagen das andere klein machen. Das sind ja alles Beschreibungen des mentalen Raumes. Und Lukas Derks hat mit seinem sozialen Panorama die Prämisse aufgestellt, dass die primäre Organisationsweise des Gehirns ist räumlich. Und er hat gesagt, dass wir im inneren Raum quasi die Wertigkeit ja einmal Nähe-Distanz, also jemand kommt mir näher oder wir sind uns näher gekommen, als Metapher, wir sind uns wichtiger geworden oder komm mir nicht zu nahe, auch als so eine Art Distanz- und Grenzbildungsausdruck oder auch wir haben uns voneinander entfernt, jetzt eher sozusagen auf Distanz gehend auf der einen Seite und wir haben sozusagen dieses, ich schaue zu einem Idol hoch oder zu ihm schaue ich auf oder auf diese Menschengruppe schaue ich herab. Das sind Beschreibungen, wie man für sich selber ganz gut reflektieren kann, wie wir soziale Beziehungen denken. Also die Frage, wie denkst du das, hörst du in der Sprache? Und da ist der hubristische Stolz ja dieses, ich erhebe mich selbst aufgrund von dann den entsprechenden Merkmalen über andere. Und das andere ist, ich mache andere kleiner, ich werte andere ab. Das heißt, ich verschiebe die in meinem sozialen Panorama nach unten. Und
ich schiebe die noch weiter weg.
Genau.
Also ich gehe noch weiter weg. Ich entferne mich dann nochmal stärker. Also runter und weg.
Ja.
Ja, um die Entfernung zu erhöhen. Das ist das Besondere bei Verachtung.
Genau. Und das finde ich so spannend, weil streng genommen verachten wir ja nicht die anderen, sondern deren Konzept in uns. Das ist eine, sagen wir mal, eine konstruktivistische Sichtweise, die ich hier auch noch mit einführen will, weil das natürlich mit den anderen gar nichts zu tun hat, sondern die Art, wie wir die anderen sehen, ja immer nur ein Hinweis davon ist, wie ich mit dem Konzept von anderen in mir umgehe. Das heißt, auch da ist es immer eine Form von eigentlich einer Einladung, entsprechend zu wachsen oder da mal hinzuschauen, nämlich, das hast du auch schon gesagt, auf den eigenen Selbstwert. Das heißt, wenn mein Selbstwert nicht optimal ausgeprägt ist und ich komme jetzt mit jemandem in Kontakt, der für meinen Selbstwert eine potenzielle Irritation darstellt, weil die Person irgendwie selbstsicherer, schöner, eloquenter, reicher, was auch immer ist, dann kann ja, wenn ich selber noch bei mir irgendwas an Lernfeldern erlebe, kann ja sein, das heißt, oh wow, ich merke gerade, ich muss mal wieder meinen Coach anrufen, weil bei mir gerade klar wird, dass mein Selbstwert hier noch so einen Selbstwerträuber am Start hat. Das passiert aber typischerweise nicht, wenn man nicht weiß, wo man suchen soll, sondern der Standardmechanismus ist entweder über sich selbst sich zu erheben oder andere abzuwerten. Das war mir nochmal in der Ergänzung wichtig und dieser Satz, we thrive by lifting up others. Also wir gehen ins Erblühen, indem wir andere Menschen größer machen. Das, finde ich, passt da auch ganz gut, was du zu diesem idealen Ich gesagt hast. Weil wenn ich andere Menschen besser mache in meinem Denken, dann habe ich quasi schon mal diese Aufwärtsbewegung und fühle mich vielleicht nicht kleiner, aber dadurch, dass ich die anderen in meinem Denken größer mache, komme ich ums Wachsen gar nicht drum herum, weil auch es da ja Resonanz und Wechselwirkungen gibt. Das wäre mir einfach wichtig noch zu ergänzen, weil der Punkt, wie denke ich das, gerade bei Verachtung mir immer sehr, sehr deutlich wird. Mit dem sozialen Panorama gibt es ein schönes Buch, gleichbedeutend, Lukas Derks, fantastischer Lehrer, und ja, verlinken wir in den Shownotes.
Und genau diese Thematik, die du gerade gesagt hast, dass es auch meine innere Repräsentation widerspiegelt, wenn ich die andere Person verachte. Das ist genau, was ich meinte mit dem, wir bauen zwar Mauern zu anderen Menschen auf, aber eine Brücke zu uns selbst, was die Verachtung angeht, im Idealfall. Weil das ist auch das Spannende, wenn wir das mal neuronal betrachten. Wenn ich dich angucke, Sebastian, dann gehen meine Sebastian-Netzwerke in meinem Gehirn an, aber gleichzeitig auch meine Ruben-Netzwerke. Also die Ich- und Du-Netzwerke überlappen, wenn wir andere Menschen betrachten. Ja, und deswegen ist es immer so wichtig für sich zu wissen, dass ich die Welt nicht so sehe, wie sie ist, sondern wie ich bin. Und ich sehe dich nicht so, wie du bist, sondern wie ich bin. Wenn ich dir ein Feedback gebe, hat das viel mit mir zu tun. Vielleicht auch ein bisschen mit dir, aber halt vor allen Dingen dann mit mir. Also wie Martin Buber so schön gesagt hat, der Mensch wird am Du zum Ich. Und genau das haben wir jetzt hier auch. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, bei Verachtung diese Brücke zu schlagen und sich zu fragen, hey, was hat denn das mit mir zu tun, wenn ich mein Gegenüber abwerte? Ne, das finde ich so schön, das wird bei unserem lieben Kollegen Mike Baum so häufig betont in der Baumakademie, sagt immer wieder im Coaching genau diesen Satz, ne, was hat das mit dir zu tun? Und das finde ich sehr inspirierend auch für mich, dann mich genau das zu fragen, wenn ich dann eine Verachtung spüre, wenn ich dann spüre, diese Person passt gar nicht zu mir und nee, so will ich nicht sein und so weiter. Okay, was hat das denn mit mir zu tun? Welchen Schatten erkenne ich denn mit mir? Weil ein Beispiel, und da sagen immer alle da draußen, was, Ruben, diese Person kannst du nicht leiden oder konntest du nicht leiden, das hat sich jetzt inzwischen verändert. Ja, also hat mal mit jemandem geredet und dann ging es darum, dass wir über die Filme, die Tribute von Panem gesprochen haben. Und dann einmal auch über die X-Men-Filme, und da habe ich gesagt, oh, Gott sei Dank ist der Charakter von Jennifer Lawrence gestorben, weil ich mag Jennifer Lawrence gar nicht. Und alle immer so, was? Ich liebe Jennifer Lawrence. Und dann habe ich gesagt so, na, du auch, ne, Sebastian, Jennifer Lawrence.
Herrlich.
Tolle Frau. Ne? Und alle da draußen, ich habe es nie verstanden. Ich so, ne, Jennifer Lawrence kann ich gar nicht leiden, mag ich gar nicht, die Frau. Und dann so, dann diese Frage, was hat das denn mit mir zu tun? Und dann so, ja, Ruben, was ist denn, ne, welche Eigenschaft schreibst du denn so? Ja, die ist total inauthentisch. Ja, also die hat 40 Millionen bestimmt oder mehr auf dem Konto. Ja, und dann tut die immer so, als wäre die so menschlich und als wäre die so nahbar und fällt auf dem roten Teppich bei den Oscars. Alter, das ist doch alles gespielt. Das ist also wirklich, also die tut da immer so, so bescheiden, ja. Und dann mal wirklich diese Frage so, hey, was hat denn das mit dir zu tun? Und welche Sehnsucht erkennst du bei dir selber, wenn du sie so betrachtest? Aber welchen Schatten erkennst du dann in dir auch? Und ich kenne halt von mir, und manche Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer kennen das auch von mir, dass ich manchmal so Sachen über mich selber sage, wo ich mich selber ein bisschen abwerte. Ja, wo so ein bisschen so sowas rauskommt wie, oh Mensch, der arme Ruben, so, was der über sich denkt, lass dich doch mal in Ruhe. Ja, und das mit diesem Wunsch nach Bescheidenheit, Bescheidenheit auszudrücken, aber das nicht balanciert mit einer Selbstsicherheit. Na, also der Wunsch, die Sehnsucht nach Selbstsicherheit kombiniert und balanciert mit einer Bescheidenheit. Das ist das, was ich bei mir erkannt habe. Und da bin ich so dankbar drüber, über diese Erkenntnis. Und das hat auch mein Blick auf Jennifer Lawrence ganz geändert. Seitdem kann ich auch die Tribute von Panem gucken und ihre ganzen Filme gucken und ihre Interviews auch und so weiter und so fort. Dann dieser andere Blick, weil ich dieses Entwicklungsfeld bei mir gesehen habe und diese Brücke dann wirklich geschlagen habe, ne? Und das ist eine Sache, dann wirklich mit Verachtung umzugehen, um dann wirklich dann zu schauen, okay, welchen Schatten erkenne ich bei mir, welches Entwicklungsfeld erkenne ich bei mir und was hat das mit mir zu tun, wenn ich diesen anderen Menschen auf diese Art und Weise betrachte. Das gelingt nicht immer sofort, weil, auch neuronal hier gesprochen, Verachtung tötet Empathie. Verachtung entmenschlicht andere Menschen. Also es gehen die Hirnareale, die deaktivieren sich, die für die Wahrnehmung eines anderen Menschen zuständig sind. Also, dass ich den wirklich als fühlendes, atmendes Wesen betrachte mit Bedürfnissen, Wünschen und Emotionen und allem Möglichen drum und dran. Es geht bei Verachtung verloren. Das ist dann nicht mehr so da. Und deswegen, das ist dann schwierig. Da geht es wirklich eher erstmal um dieses Thema Abgrenzung. Aber selbst da, ja, darauf zu gucken, okay, in dieser Abgrenzung, okay, alles klar, ich sehe jetzt, was bei dem anderen nicht in Ordnung ist. Aber dann wieder die Brücke zu mir zu schlagen und dann zu sagen, okay, aber was ist denn dann an mir im Gegensatz zu dem anderen? Gut, also welche positiven Eigenschaften erkenne ich denn an mir im Gegensatz zu den anderen? Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Saturn- und Mediamarkt-Beispiel oder, keine Ahnung, Prada und Chanel oder FC Bayern München und RB Leipzig, was weiß ich was, dann nehmen, ja. Wenn wir mal die anderen betrachten, ja, und das Schlechte an denen, was ist das Gute, was wir an uns erkennen? Welche Stärken nehmen wir bei uns wahr? Und das finde ich wahnsinnig wichtig, da dann zu erkennen. Aber das geht natürlich vor allen Dingen, wenn es um eine andere Gruppe geht, ja. Und deswegen, da mache ich jetzt den Vergleich, okay, also soweit ich das verstanden habe, das gehört Mediamarkt und Saturn eigentlich auch zu einer Gruppe, ne? Aber das ist ja, ja, ne, unterschiedlich, dann eventuell dann ausgerichtet, aber jetzt nehmen wir mal andere Firmen oder Vereine oder Zugehörigkeiten da draußen. Also ich habe eine In-Group, das ist meine Gruppe, und ich habe eine Out-Group, das sind die anderen.
Ja, und also ich finde erstmal super, dass wir alle unsere Sponsoren jetzt hoch und runter genannt haben. Jetzt kann Jennifer Lawrence mit ihren nur 40 Millionen bald echt, ich gucke so bald echt komisch. Ich fand die immer großartig, weil ich habe das, habe diese Tollpatschigkeit in ihr so gesehen und ich konnte das so fühlen. Ja. Und ich fand das immer so charmant, wie sie über sich selber gelacht hat. Ich habe die irgendwann mal betrunken bei Stephen Colbert gesehen, da waren die irgendwie vorher feiern und dann hat die da rumgelallt. Es war so lustig. Ja. Ich würde gerne, sozusagen die Brücke mal zu Verachtung in Teams schlagen. Ja. Weil das, was du gerade gesagt hast, da könnte man jetzt auf die Idee kommen, sagen, oh, jetzt haben sie bei Folge 4 kommt in irgendeiner Art und Weise jetzt so raus, so, die sind so Love, Peace, Harmony und jetzt lassen sie die Katze aus dem Sack. Sie predigen nur die Liebe. Naja, mal davon abgesehen, dass egal, was die Frage ist, die Antwort immer Liebe sein sollte, ist ja die tatsächliche Frage in Bezug auf Verachtung, wie gehe ich damit um, wenn ich bei Menschen was anderes sehe, was mir vielleicht, was womit ich nicht gerechnet habe, was ich vielleicht auch aufgrund meiner Werte ablehne. Da ist ja Verachtung eine typische Reaktion, zumindest von dem, was ich in Organisationen sehe. Und da würde mich tatsächlich jetzt mal interessieren, wie du mit dem Thema Verachtung in Teams umgehst. Wenn du sagst, es tötet Empathie, dann ist die Frage, was mache ich dann? Also als Teammitglied und vielleicht gerne die drei Kategorien. Wenn ich Verachtung gegenüber anderen erlebe, wenn ich Verachtung mir gegenüber erlebe und als Führungsperson, weil eine Führungsperson natürlich immer die Frage hat, was mache ich damit?
Und deswegen hatte ich gerade dieses Thema der In-Group und Out-Group erwähnt. Was da, also Out-Group, okay, ja, wenn ich die anderen dann in den Vergleich gehe. Fatal wird es innerhalb eines Teams. Ne, Verachtung. Das wird dann wirklich fatal. Und da zeigt auch wirklich die Studienlage, was das für negative Auswirkungen hat. Ne, ich habe gerade schon erwähnt, ne, reduziert die Aktivität der Hirnstrukturen, die für Empathie zuständig sind. Fatal. Wir brauchen Empathie in einem Team. Wir brauchen ein gutes Miteinander. Dann eine Studie von 93, meinem Geburtsjahr. Eine Unternehmenskultur der Verachtung steigert die Häufigkeit von Infektionskrankheiten und somit auch die Krankheitstage auf der Arbeit. Und das ist echt blöd. Ja, wenn das dann der Fall ist, also meine Immunaktivität, wenn ich verachtet werde von anderen Menschen, geht runter. Und das sind weitere Studien von einem Beziehungsforscher. Also das ist eher nicht jetzt in Teams von Unternehmensteams, sondern Teams im Sinne von Paaren, dass sich da haben die Studien von John Gottman ganz klar gezeigt, dass sich Verachtung destruktiv auf die Beziehungsqualität und das Zugehörigkeitsgefühl und so weiter und so fort auswirkt. Er bezeichnet es auch als einen apokalyptischen Reiter der Beziehungen, auf denen es dann zu achten gilt, wenn er sich kultiviert. Und das da auch entsprechend wichtig für Führungskräfte darauf zu achten. Ne, du hast jetzt vorhin das Thema eingepresster Mundwinkel und so weiter dann angesprochen. Ne? Aber wenn dieses Thema lässt dann nörgeln und so weiter und so fort, sich immer wieder einschleicht, da wirklich eine Distanz dann gemerkt wird, da zu intervenieren und es dann offen anzusprechen. Und wie spreche ich es an mit, Mensch, ich habe das Gefühl, Sebastian, verachtest mich gerade. Komisch, ne? Fühlt sich komisch an, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also das sprechen wir wahrscheinlich dann nicht so offen an. Sondern da gibt es wirklich noch andere Möglichkeiten und das finde ich auch wirklich ganz toll, wie das in der Mimikresonanz aufgearbeitet wurde mit diesen Resonanzen, in die ich da gehen kann, Resonanzaussagen, die ich dann treffen kann. Ne, dieses Beispiel bei Verachtung zu sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, Sebastian, in unserer Kommunikation ist grundlegend etwas schiefgelaufen. Ja, weil das Verachtung ist wirklich was Grund. Ich verachte den Menschen. Also nicht in dem Sinne nur so auf Verhaltensebene, sondern schon die Identitätsebene. Ich grenze mich von dem Menschen, der mir gegenüber ist, ab. Und deswegen, das war was wirklich Grundlegendes. Und deswegen, ich habe das Gefühl, bei uns ist grundlegend was in der Kommunikation schiefgelaufen. Lass uns doch mal ganz kurz darauf schauen, wo ich dich verloren habe. Und lass uns doch mal bitte darüber reden, wie wir wieder zusammenkommen, weil darum geht's, ne, dass wir wieder Common Ground finden, dass wir wieder eine Gemeinschaft finden dann dabei.
Mhm. Und dann unterscheidest du ja aber auch Mensch und Verhalten. Du sprichst über, okay, ne, so dieses Grundparadigma, du bist okay, ich bin okay und irgendwie in der Art unserer Interaktion sind wir irgendwo falsch abgebogen.
Ja.
Ich ergänze manchmal noch in der milden Form, du, wenn ich es richtig sehe, dann bist du skeptisch. Mir gegenüber, den Themen gegenüber, unserer Kooperation gegenüber, worum geht's, was ist das Thema? Also dieses skeptisch hilft mir auch als milde Form, das Thema Verachtung so ein bisschen zu umschreiben, weil wenn jemand, und das können Sie, wenn Sie gerade zuhören und jemand erzählt Ihnen später was, einfach mal den Mundwinkel anpressen und zu denken, ja, wenn ich das so mache, dann spüre ich schon eine gewisse Skepsis. Hilft manchmal auch so, die Arme zu verschränken und dann so vielleicht mal die Augen zu drehen. Das ist in der Regel ja auch so in Zweierbeziehungen, wenn man einen Bruch macht, der nicht passt, kriegt man manchmal nur so ein Augenrollen, was dann aber natürlich aufs Verhalten bezogen ist. Dann ist das Verhalten, wird klar markiert und dann lernt man in der Regel auch, lass diese Sprüche sein, sonst gibt es Distanz erhöhendes Verhalten.
Definitiv, definitiv. Also hier auf Verhaltensebene, um den Wind rauszunehmen aus den Segeln, vor allen Dingen, ne, um da dann entsprechend mal, kommen, wir gehen jetzt hier mal so beiseite und schauen jetzt mal an, ne, auf Verhaltensebene, was ist denn da schiefgelaufen? Wo habe ich dich verloren? Um dann Werte zu klären, dann miteinander. Ja, und dann zu gucken, okay, was ist mir in der weiteren Zusammenarbeit wichtig? Ja, und da in die Wertekommunikation zu gehen, ne, für eine weitere Zusammenarbeit mit dir brauche ich das und das und das und das und das und das und das. Weil so kann ich dann auch im Sinne einer Triangulation, also dass ich dann entsprechend so, sozusagen nach auf was anderes dann eingehe, sozusagen auf Werte und weg von mir, dass ich dann darauf argumentieren kann und dann ist es ein bisschen weiter weg von mir und dann ist die zwischenmenschliche Kälte nicht mehr so stark da, wenn ich auf diese Art und Weise dann kommuniziere mit meinem Gegenüber.
Wenn man jetzt nochmal auf das Thema Wertschätzung und auf das Thema Selbstwert schaut, Selbstwert als eine von den vier Grundbedürfnissen nach Klaus Grawe, Selbstwert bestehend aus Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz, was ja da auch mit reinspielt. Wie würdest du das gerade so als konkreten Tipp für Resilienz in Teams, Umgang mit Verachtung in Teams, was würdest du jemandem da aus dem Team oder auch einer Führungsperson entsprechend raten?
Wenn ich verachtet werde oder wenn ich Verachtung spüre?
Sowohl als auch. Also es ist manchmal einfacher, glaube ich, wenn man von außen drauf schaut. Das geht mir als Trainer so oder als Workshopleiter. Wenn ich so Verachtungsrituale bemerke, sage ich, Moment, stopp, ich habe eine Zwickmühle. Ich habe das Gefühl gerade, dass der Grad an Skepsis, den gegenüber den Rückmeldungen und Meinungen der anderen berechtigterweise auch vorhanden ist, auf eine noch nicht ideale Art und Weise gesagt wird. Bisher nur nonverbal. Bitte verbalisieren Sie das mal. Das ist natürlich mein Trainergeschwurbel so. Das ist auch ein bisschen gestelzt. Ja, das weiß ich, ist aber meins. So, das wird dann auch akzeptiert, weil ich ja von außen komme und dafür bezahlt werde. Die Frage wäre jetzt, was kann ich als, ja, aus einer Führungsposition machen? Oder auch, wenn ich das im Team lebe, sowohl als auch?
Ansprechen. Also genau, und du hast jetzt die Brücke gesagt zum Thema Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Also wenn ich jemand anderen verachte, dann ist das gerne auch aus einer Motivation des Selbstwertschutzes dann heraus. Ne, weil Verachtung gibt es auch als chronifiziert. Ne? Vielleicht kennen der eine oder andere Menschen da draußen, die wahnsinnig viel lästern. Und dass deren Grundmodus ist, über andere Menschen zu lästern und andere Menschen zu verachten, nennt sich dispositionale Verachtung. Hängt stark mit einem instabilen Selbstwert auch zusammen. Ja, da geht es darum, mich zu erhöhen, dadurch, dass ich andere dann erniedrige. Das ist dann eine harte Wahrheit, die ich dann habe. Und deswegen mache ich tatsächlich auch eine Übung in Teams, wo es genau darum geht, meine Entwicklungsfelder zu erkennen, wenn ich andere Menschen betrachte, die mich triggern, die ich gerne abwerte. Und so weiter und so fort. Um da mal zu betrachten, genau diese Thematik, was hat das denn mit mir zu tun? Na, natürlich muss man da erstmal dann Brücken schlagen und dann hole ich erstmal die Verachtung und dieses Nörgeln und dieses Lästern und so weiter ab. Und dann ganz niederschwellig dann diese Frage rein mit dann einer Übung, um entsprechend genau in diese Schatten und diese Sehnsucht dann auch entsprechend dann ranzukommen. Und wenn ich dann verachtet werde oder wenn ich Verachtung in dem Team wahrnehme, dann ansprechen. Natürlich nicht jetzt vor einer Gruppe. Also da würdige ich auch entsprechend die Intimität, ja, und achte sozusagen die Privatsphäre meines Gegenübers und spreche das jetzt hier nicht in der Gruppe an, sondern nehme dann auch mal was, eine Person beiseite und gehe mal wirklich von außen darauf ein, wie wird denn kommuniziert. Also auch dieses Thema Metakommunikation ist da wahnsinnig spannend, mal zu gucken, da drauf zu gucken. Also wie kommunizieren wir eigentlich miteinander? Und das zu betrachten. Das auch zu Hause mache ich das mit meiner Frau. Ja, also da kommt es natürlich auch mal vor, ne, dass da so ein bisschen Verachtung ins Spiel kommt, ist jetzt, wenn es sich kultiviert, ist ein apokalyptischer Reiter, aber mal kommt es natürlich auch vor. Aber dann mal wirklich darüber zu reden, Mensch, lass uns mal darauf gucken, wie reden wir eigentlich gerade miteinander? Wir reden gerade nicht wie zwei Menschen, die sich eigentlich lieben. Du sagst jetzt nicht im Team, sondern da sagst, wir reden gerade nicht wie ein Team, das eigentlich gemeinsame Ziele miteinander hat. Lass uns doch mal ganz kurz jetzt darüber reden, wie wir eigentlich miteinander kommunizieren und wie du das dann auch entsprechend erlebst. Und von der Führungskraft kann das dann entsprechend, wenn es jetzt zwei Leute betrifft, moderiert werden. Aber eine Führungskraft kann es auch ansprechen, wenn es ihr gegenüber dann die Verachtung gezeigt wird. Mensch, ich habe das Gefühl, wir müssen mal darüber reden, wie wir uns gegenseitig sehen, miteinander kommunizieren und so weiter.
Ja, und die, wie ich finde, gute Nachricht bei diesen Dingen ist natürlich auch immer, dass Coaching da an dieser Stelle wirklich gut helfen kann. Mhm. Einfach um selber erstmal bei sich hinzugucken, weil oftmals sind es auch Beziehungsdynamiken, die sowas natürlich einladen. Und berechtigterweise könnte man jetzt sagen, naja, ich kann das nicht einfach ansprechen, ne? Was, wenn ich da dann irgendwie ein komisches Feedback kriege oder eine Rückmeldung, die nicht günstig ist oder so. Das ist so das eine. Ich, wie gesagt, für mich bin ein Riesenfan von PEP, P-E-P, von Dr. Michael Bohne, tun wir auch in die Shownotes. Und eben Selbstwerttraining, da gibt es zigtausend Leute, die er bisher ausgebildet hat, die dieses Thema wirklich auch gut durchführen nach seiner Anleitung. Das ist so das eine. Ich würde gerne nochmal, auch wenn du Verachtung in Teams schreibst, dann dachte ich auch an das innere Team. Mhm. Das ist ein Konstrukt von Schulz von Thun, was ich sehr schätze. Und da vielleicht nochmal die Frage, wenn ich mich innerlich abwerte, das ist ja so in der, ja, wie soll ich sagen, im Innen eine nicht so günstige Art und Weise, nicht so mich selbst peitschend durch die Welt laufe.
Definitiv. Und das ist auch spannend jetzt hier wieder, was Emotionsdynamiken angeht, weil, also ich habe so einen dicken Wälzer, ich zeige jetzt gerade wirklich 5 bis 7 Zentimeter auseinander, nur bei das Thema selbstreflexive Emotionen. Also Emotionen, wo ich ein Selbstkonzept brauche und mich selber reflektiere und mich selber bewerte und so weiter. Und dort in diesem Buch wird auch Scham gerne als Selbstverachtung bezeichnet, was ich spannend finde, was die Dynamik angeht. Und wenn wir das mal betrachten, wie könnte denn eine Scham eigentlich entstehen dann in unserem Leben? Wir werden am Anfang unseres Lebens ohne ein Selbstkonzept gebaut, wollte ich gerade sagen. Das baut sich erstmal auf. Ja, also im Alter von 2, 3, 4 Jahren, da entsteht das erst, dass wir erkennen, wer wir sind. Ja, und dann ist es wirklich total spannend, sind wir erstmal Resonanzwesen, also wir nehmen erstmal alles Mögliche von unseren Eltern auf, ahmen nach und so weiter und so fort. Und dann internalisieren wir auch ganz, ganz viel und nehmen das in unser Selbstkonzept dann auf, was wir gerade entwickeln. Und ich würde behaupten, wie entsteht eigentlich Scham? Scham ist die internalisierte Verachtung unserer nächsten Bezugspersonen und der Menschen, die uns umgeben, wo immer wieder dann ich sage, nee, das passt nicht, nee, war nicht gut und so weiter und so fort. Auch dieses Thema, geh in die Ecke und schäm dich, das bedeutet so viel wie geh in die Ecke und mach dich selber fertig. Verachte dich selber, mach dich selber nieder. Und auch im zwischenmenschlichen Kontext dann da draußen, auch wenn wir dann in Teams kommen, die Verachtung der anderen stößt gerne mal auf eine Scham. Ja, weil ich das für mich internalisiert habe und dann sage, Mensch, vielleicht haben dann die anderen recht. Vielleicht bin ich gar nicht so und vielleicht bin ich gar nicht so gut und vielleicht, ja, ich gehöre einfach nicht dazu und so weiter. Also dann eine Scham für sich aufnehmen und das hat echt fatale Folgen.
Ja, dann sind wir relativ schnell bei so selbstschädigendem Verhalten. Ja, ne?
Total.
Mir fällt als auch Harry Potter Fan da eine Figur ein. Da habe ich mal sehr geschmunzelt, als du das ansprachst.
Ja, super. Das ist allerdings, das ist total spannend, auch emotionsdynamisch, das ist eher Schuld tatsächlich, was du gerade ansprichst, weil du sprichst, glaube ich, gerade den Dobby-Effekt an. Ne? Also Dobby, der Hauself von Harry Potter, der, wenn er etwas macht, was er nicht machen soll, wo er nicht auf seine Familie hört, die er ja dient, weil er einen magischen Vertrag mit denen hat, dann bestraft er sich selbst. Ne? Haut sich eine Lampe gegen den Kopf, haut seinen Kopf gegen den Schrank, bügelt seine Hände und so weiter. Und ja, wollte gerade sagen, ne?
Ja, sensationell.
Wirklich sensationell. Und tatsächlich wird es auch so in der Psychologie bezeichnet. Menschen, die ihre Schuld nicht begleichen können, ja, die es nicht wieder gut machen können, die bestrafen sich selber. Ne? Und da ist aber nochmal eine emotionsdynamisch nochmal eine Unterscheidung zwischen Schuld und Scham. Schuld ist wirklich eher dieses Thema auf Verhalten dann bezogen, wo ich mich selbst reflektiere, wo ich eher sage, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Bei Scham ist es eher, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe und werte mich selber ab. Und das finde ich dann noch spannend, auch in der Entstehung, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, die ich habe, wenn Scham, die internalisierte Verachtung, meiner nächsten Bezugspersonen sind oder der Personen, die mich umgeben, wenn ich gerade mein Selbstkonzept entwickle, dann glaube ich manchmal, dass Schuld der internalisierte Ärger ist meiner nächsten Bezugsperson. Weil wenn man sich das auch mal betrachtet, dann emotionsdynamisch, eine selbstreflexive Emotionen haben immer einen Teil intrapersonell, also wie verhalte ich mich mir selber gegenüber, und interpersonell, wie verhalte ich mich nach außen. Scham hat eine Vermeidungsmotivation, sowohl intrapersonell als auch interpersonell. Interpersonell ist es eher eine Fluchtvermeidungsmotivation, ja, wo ich mich verstecken möchte, ich möchte im Boden versinken und so weiter und so fort. Übrigens, im Boden versinken, das ist echt krass bei Scham. Scham ist die Emotion, die am stärksten mit Suizid korreliert, mit sozialen Ideationen, also Suizidgedanken und so weiter, korreliert. Und deswegen dieses Thema im Boden versinken, leider ernst dann dabei. So, also interpersonell Fluchtvermeidungsmotivation, intrapersonell eine Abstoßungsvermeidungsmotivation. Also ich stoße mein eigenes Ich ab. Nun, deswegen auch so stark korreliert mit Suizid, ja, weil ich will mein Ich nicht haben, ich will mich selber nicht haben. Ne, wenn es dann diese dysfunktionale Scham dann ist. Und bei Schuld ist es anders. Bei Schuld, wenn ich jetzt das Gefühl habe, Mensch, ich schulde dem Sebastian was oder ich habe dir irgendwas angetan durch mein Tun, wo ich dir Schaden zugefügt habe, dann habe ich interpersonell, dann wirst du immer wieder merken, ich werde in Blickkontakt mit dir gehen, ich werde dich immer wieder ansprechen und so weiter und so fort. Und habe eine weiche Annäherungsmotivation. Also ich will es irgendwie wieder gut machen, bitte verzeih mir und so weiter. Und intrapersonell, also für mich innerlich, mir, meinem eigenen Ich gegenüber, habe ich eine harte Annäherungsmotivation und bestrafe mich selber und boxe mich und gehe halt in diesen Dobby-Effekt dann rein. Also wirklich eher so eine Ärgerkomponente, die dabei ist. Ne? Weil es ja auch so ist, nicht dieses Du im Sinne von einem Verachten, sondern Du, das darfst du nicht machen, das sollst du nicht machen und so weiter und so fort. Und dann ich bei mir selber, und ich hau mich jetzt gerade selbst, nein, ich darf das nicht machen, ich soll das nicht machen. Also wirklich dieser internalisierte Ärger meiner nächsten Bezugsperson, da auch nochmal in der Unterscheidung.
Genau, emotionsdynamisch. Dann ist ja die Frage jetzt, also was kann ich tun?
Ja.
Bei Schuld ist es natürlich dann die Frage, was für ein Ausgleichsverhalten kann ich zeigen?
Mhm.
Im Sinne von erstmal Anerkennung der Schuld, erstmal sagen, da gibt's was, da ist was offen zwischen uns.
Ja.
Und dann halt mit demjenigen oder derjenigen, der ich was schulde, dann quasi in den Dialog gehen, was für ein Ausgleichsverhalten soll ich machen. Bei Scham, ja, Fragezeichen.
Ja. Genau, ja. Bei Schuld, ne, Verantwortung übernehmen, das Ausgleichen. Bei Scham, und da gucken wir auch immer auch gerne emotionsdynamisch rein. Also als erstes geht es darum, zu würdigen bei Scham, dass ich sage, hey, auch ich bin nur ein Mensch, auch ich mache Fehler. Und auch dieses Kleinsein würdigen dann dabei, das ich dann gerade habe. Ja, also dieses Thema, dass ich sage, okay, ich grenze mich gerade von mir selber ab. Was erkenne ich denn daran, was ich gerade gemacht habe, was nicht in Ordnung ist? Wo ich eine Fehlleistung dann gebracht habe, wo ich einen Wert verletzt habe und so weiter und so fort. Und dann muss ich dann herausfinden, okay, was mache ich das nächste Mal besser? Und deswegen auch Scham sendet auch, da sende ich auch Beschwichtigungssignale nach außen, damit andere Menschen dann mir schneller verzeihen. Also erstmal geht es darum, herauszufinden, okay, was ist das, was ich gerade für ein Fehlverhalten gezeigt habe oder wo ich mich selber abwerte, wo ich mein Ich-Konzept abstoße, was ich das nächste Mal besser machen sollte. Wo ich eigentlich eine Stärke bei mir erkenne. Wo ich eigentlich eine Stärke habe, wenn ich mich so betrachte. So, jetzt hier apropos eigentliche Stärke. Der direkte Antagonist von Scham ist Stolz. Also ich kann tatsächlich, vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch dieses krasse Beispiel der suizidalen Gedanken nehmen, ich kann Scham und die suizidalen Gedanken, die dazu zählen, auflösen, indem ich authentischen Stolz für mich kultiviere. Also indem ich mich dann stattdessen frage, was ist das, was ich denn gut mache und was sind denn eigentlich stattdessen dann meine Stärken, die ich denn sonst lebe, und mich dann darauf konzentriere und dann nachgehe. Und jedes Mal, wenn ich diese Stärken, diese Tugenden, ne, dann nehmen Sie sich da draußen auch gerne die Wir-Klassifikation nach Seligman und Peterson dann zur Hand, diese 24 Charakterstärken, Values in Action oder Virtues in Action. Ich finde Values in Action schön wegen Werte in Aktion. Ja, weil ich meine Werte auslebe. Wenn ich meine Werte auslebe, dann ist das meine Charakterstärke, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Das finde ich so schön daran. Und wenn ich das dann erkenne, dann auch entsprechend den Stolz darauf spüre. Weil das finde ich auch spannend, was die Entstehung von Stolz angeht, ne, als selbstreflexive Emotion. Und als Beispiel, ich habe einen Sohn, der ist 3, unsere Tochter ist 1. Als unsere Tochter geboren wurde, war er 2 und dann ging es darum, wie kriegen wir es hin, dass unser Sohn anständig mit seiner kleinen Schwester umgeht. Ja, und er entwickelt gerade sein Selbstkonzept. Und jedes Mal, wenn er sanft zu Maya war, unser Noah, haben meine Frau und ich uns tierisch gefreut. Ja, und haben so, oh, wow, wir freuen uns so darüber, oh, toll, oh, wow, und ja, Riesenfreude. Und Noah merkt dann, Wahnsinn, das ist ja toll. Also wenn ich das mache, dann freuen sich meine nächsten Bezugspersonen. Ah, das mache ich nochmal, das mache ich jetzt immer wieder und motiviert mich und motiviert mich und motiviert mich. Also ich nehme es erstmal von den anderen Leuten an, was ist gut und was ist nicht so gut. Irgendwann lerne ich selber im Leben, manche nicht. Ja, die entwickeln dieses Konzept von Stolz ja nicht wirklich, die brauchen immer die Validierung von anderen Menschen dann da draus. Ich nehme mich da selber nicht aus. Ja, wozu mache ich Training und mache dann eine Feedbackrunde, ne? Also das brauche ich natürlich dann auch manchmal. Und genau dieses Thema internalisierte Freude der anderen Menschen, so entsteht dann Stolz. Und dass ich das dann sagen kann, okay, diese Person haben mich jetzt abgewertet, aber wer kann denn mit Sicherheit, als Beispiel, ne, als Coaching-Intervention, wer kann denn mit Sicherheit sagen, Dinge, auf die ich stolz sein kann und Charakterstärken, die andere Menschen nennen können. Und deswegen dieses Thema Wertschätzung von anderen Menschen, ein Gefühl des Mattering, was dann entsteht, ein Mattering als psychologisches Konzept von wegen, ich bin ein wichtiger Teil dieser Community und dass andere mir mit ihrer Freude darüber, dass ich hier wirke und bin und tue, dadurch mir signalisieren, ich bin hier richtig am Platz. Ne? Und das dann auch entsprechend zu kultivieren, dieses Mattering beispielsweise, ne, von Sascha Blickhahn, diese Elevation Cards, die es da draußen gibt, die Superkraftkarten, die wir im Resilienztraining verteilen, wo die 24 Charakterstärken draufstehen und wo ich jemand anderem das Gefühl gebe, hey, ich nehme das bei dir wahr und deswegen bist du ein wichtiger Teil hier. Und dass das eher im Team kultiviert wird. Also sozusagen auch eine Dankbarkeit und eine Freude darüber, dass der andere da ist, dass der andere wirkt und dass der andere sein Tun hier zeigt. Das finde ich wichtig, um das dann entsprechend aufzulösen, um dann eine Scham aufzulösen und also Scham in Form einer Selbstverachtung, einer Verachtung, die ich von anderen Leuten dann annehme.
Ja, vielleicht zum Abschluss noch das, was ich manchmal empfehle oder was ich auch für mich immer wieder praktiziere, das ist die Metta-Meditation. Mhm. Metta, M-E-T-T-A, Metta-Meditation. Verlinken wir auch eine Variante in den Shownotes. Und da geht's ja auch um das Thema Selbstbeziehung, so eine Abfolge, wo man sich immer verschiedene Personen vorstellt innerlich und ein Gefühl kultiviert, der ja Selbstfreundlichkeit oder Liebe oder wie auch immer man das für sich konzeptionalisiert und dann diesen inneren Repräsentationen von, es fängt an mit dem Lieblingsmenschen oder dem Lieblingswesen, wie auch immer, da fängt man an und dann geht das bis zu einer Person, die man, sagen wir mal, etwas doof findet, etwas sehr doof und ja, was soll ich sagen? Das macht einen großen Unterschied, wenn man weiter über Negativitätsresonanz und Abwertungsdynamiken seine Freundeskreise baut oder auch seine Partnerschaften aufbaut, ist das nicht zu empfehlen, weil die Fähigkeit, andere Menschen so richtig doof zu finden, die schwindet, was wiederum nicht heißt, dass man nicht mit sehr großer Klarheit der Andersartigkeit begegnen kann. Und das, was mich dabei immer wieder auch, sag ich mal, zum Nachdenken bringt ist, und damit würde ich gerne schließen, diese Idee, und ich danke dir sehr für dieses Thema Verachtung in Teams, weil ich glaube, wenn wir andere Menschen verachten, dann ist das insofern schwierig, als wenn wir mit Entmenschlichungsprozessen starten, wir Trennung fordern und nicht die Trennung im Außen, sondern die Trennung in uns und in unserem Denken. Und ich glaube, diese inneren Trennungs- und Spaltungsphänomene, die sind für Menschsein nicht günstig. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine Klarheit des Verhaltens gegenüber und auch wirklich ganz, ganz klare Grenzen zu setzen. Und wir brauchen immer die Brücke zum Menschen. Weil solange wir als Menschen verbunden bleiben, solange wir im Miteinander bleiben, in auch gegenseitiger menschlicher Wertschätzung und nicht in die Entmenschlichung gehen, solange, ja, können wir im Dialog bleiben, solange können wir im Kontakt bleiben, solange können wir auch immer einladen zu uns in unsere Welten. Und wenn wir damit beginnen zu sagen, nee, du bist falsch, ich bin richtig, was sollen die Menschen machen? Entweder stecken wir sie in Lager, das ist auch nicht günstig, das hatten wir schon, das ist grandios gescheitert und das ist auch nicht angemessen unserem Entwicklungsstand, sondern es braucht aus meiner Sicht eine große Klarheit der Haltung gegenüber, immer in Verbundenheit und immer in der Art und Weise, wo ich sage, okay, pass auf, das geht so nicht, da müssen wir sprechen über dein Verhalten und du bist ein Mensch und ich bin ein Mensch und auf einer Ebene sind wir gleich und auf anderen Ebenen sind wir verbunden. Und das Zitat davon, was mich mal sehr berührt hat, war oder ist das von Virginia Satir, die sagt, wir finden zusammen auf Basis unserer Gemeinsamkeiten und wir wachsen auf Basis unserer Unterschiede. Und das verbindet für mich beides, die Basis im Menschsein und die Unterschiede in der Sichtung mit einer, ich habe es im Interview mit Judith Mangelsdorf, mit einem wehrhaften Gleichmut in Liebe und Klarheit genannt. Und ich glaube, das brauchen wir, weil alles andere war schon mal da, alles andere hat sich nicht bewährt. Und so gewinnt man auch Menschen nicht für sich und für die eigenen Ideen von der Gestaltung der Welt. Und ja, das ist mein Schlusswort. Oben, die letzten Sätze gebühren dir. Und danke für deinen Beitrag.
Und es ist so wunderbar, wie du geschlossen hast. Und dabei würde ich es auch belassen, genau bei den Worten der Mutter der Familientherapie. Wir finden zusammen auf Basis unserer Gemeinsamkeiten und wir wachsen auf Basis unserer Unterschiede. Wir dürfen die Unterschiede wahrnehmen und auch würdigen und für uns erkennen und da die Grenzen für uns ziehen, aber immer auch die Brücken zu anderen Menschen bauen. Vielen Dank. Danke diese dir. Klaren Worten noch am Schluss. Ja, sehr gut.
Alles Gute, bis bald. Und möge die Resilienz mit Ihnen sein.
Das war eine weitere Folge von Rethinking Resilience, deinem Podcast für Resilienz in Theorie und Praxis von und mit Sebastian Mauritz und Ruben Langwarer.